Es geht ums Jagen, Suchen und Finden, um die Freude am physischen, greifbaren, haptischen. Ein Buch riecht nach anderen Welten, wenn man darin liest, und das gute alte Vinyl knistert behaglich, wenn sich die Nadel in die Rille senkt. Es geht um die Entschleunigung, warum Streaming nur ein Nice-to-Have und nicht die Lösung sein sollte und warum es um den Weg geht und nur bedingt um das Ziel. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Wir wollen heute darüber reden, was es mit dem Sammeln auf sich hat, über Veränderung und warum wir alle leidenschaftliche Sammler und womöglich unverbesserliche Nostalgiker sind. Dafür habe ich mir wieder kompetente Gäste eingeladen. Mit dabei sind
Markus,
Stefan
und Matthias.
Einmal vorweg, es wird nicht darum gehen, dass vermeintlich früher alles besser war. Es war aber anders. Und vielleicht können wir heute gemeinsam eine Tür öffnen, in der das Sammeln eine ganz andere Bedeutung hatte und für Menschen wie uns immer noch hat. Es ist auch völlig gleich, ob man es besser findet, auf Flohmärkten nach Schätzen zu suchen oder sich mit seiner Fehlliste vor den Rechner setzt. Was waren früher die Spielzeuggeschäfte eures Vertrauens? Markus, fang mal an.
Ja, so mein Spielzeuggeschäft, mein Vertrauen war ein Modellbahnladen. Und das war damals was ganz Besonderes, wenn du denn als kleiner Junge mit 12 Jahren da vor dem Schaufenster standst und die Modelleisenbahn bestaunen konntest und in so eine gewisse Welt abtauchen konntest und dich gefreut hast über die Modellbahn, über die Landschaft, über alles, was dazugehört. Das war schon ein toller Eindruck, der auch geblieben ist und immer wieder schön ist.
Mhm. Und war das bei dir auch so, dass du dann auch eher in Fachgeschäfte gegangen bist und nicht so sehr in große Kaufhäuser?
Ja, tatsächlich. Wir hatten bei uns im Dorf, sage ich mal, ich komme aus Buchholz, da war wirklich Modellbahn-Fachgeschäfte. Mhm. Da konntest du auch gezielter gucken und auch so ein bisschen dir Informationen holen. Fachsimpeln, ne? So ein Kaufhaus, das war einfach zu groß und so unpersönlich, sage ich mal. Ne? Und das hat eben, und der Geschäftsführer, der war auch sehr zu den Kindern zuvorkommend und hat eben auch sich viel Zeit genommen. Und das fand ich schon ganz toll.
Mhm. Also ein Nachbar von uns hatte nämlich einen Laden für Modelleisenbahnen in der Nähe bei uns. Ah, cool. Das fand ich ganz interessant. Also ich hatte selber früher auch mal eine Eisenbahn, aber bei mir hat das nicht so verfangen.
Ja.
Aber wie gesagt, der Nachbar, der hatte richtig, also es war richtig sein Job.
Ja.
Der hat richtig einen Laden gehabt.
Ja, deswegen habe ich auch mal ein Hobby
zum Beruf
gemacht.
Ja.
Und bin jetzt hier.
Erstmal, Stefan, erzähl du erstmal, was dein Laden des Vertrauens ist. Was war denn dein Spielzeugladen, wo es dich hingezogen hat?
Ich glaube, das waren eher Kaufhäuser. Das war so gemischt. Ich glaube, Brinkmann so ein bisschen, die hatten ja so ein bisschen Spielzeug, Karstadt. Aber es war eigentlich kein wirkliches Fachgeschäft. Mhm. Also ich glaube, auch damals, als ich jung war, gab es dieses Toys R Us und sowas, gab es, glaube ich, noch nicht. Nee,
das kam viel später, das kam erst in den 90ern. Ne?
Genau.
Also das war Anfang 90er, glaube ich, da kamen die.
Also wir sind, glaube ich, alle so mit Kaufhäusern aufgewachsen.
Ja. Ne? Wie ist es bei dir, Matthias?
Ja, ich komme ja aus Hamburg-Rahlstedt ursprünglich und da gab es also schon mal zwei ganz tolle Geschäfte, Domrös und Albert und Laudan. Die waren also schon mal gut strukturiert in Bezug auf Modellautos und auch Eisenbahnen. Und später gab es dann, das war ja ab 1970, glaube ich, so Mitte 70, machte dann das Einkaufszentrum Hamburger Straße auf. Und da gab es die sogenannte Autozentrale. Das war das Geschäft von der Familie Butz. Sie ist dann ziemlich schnell auch Butzi, also abgeleitet von dem Namen der Inhaber. Und die hatten die Philosophie, dass sie alle europäischen Modellautoanbieter angeboten haben. Also Dinky Toys, Corky Toys, Matchbox Sico, also das, was man eigentlich so kannte, die herkömmlichen Namen. Aber es gab eben auch Norif, es gab Politoys, Mebitoys aus Italien und so Firmen, also Herstellernamen, also Hersteller von Spielzeugautos, die wir als Kinder eigentlich gar nicht so kannten. Und da waren wir natürlich total geflasht von diesem riesen Angebot, was es da gab.
Mhm. Und Stefan, wo du das sagst, ich glaube, Brinkmann, also vielleicht für die, die sich das gar nicht mehr vorstellen können, das war ja quasi das Amazon von früher. Da ist man unten reingegangen, da waren Schaufenster und dann hast du von Besteck über Klamotten, über Teller, über Musik, Spielzeug, Waschmaschine, du hast ja alles bekommen. Und
Es gab alles.
Ja, und Brinkmann hat dann ja zugemacht, weil sich alle die gute Beratung abgeholt haben, haben da woanders gekauft.
Ja, das
wo du das sagst mit Rahlstedt, dann kennst du bestimmt noch Möller. Wenn du da reingekommen bist, unten waren Glasvitrinen, da war jetzt schon alles aufgebaut, da konntest du schon sehen, was alles an geilen Stuff da war. Und dann musstest du die Etagen hoch durch die ganzen belanglosen Abteilungen und ganz oben, da war dann der Mayhem, ne? War links Playmobil Lego und es gab alles. Und das waren dann auch so Sehnsuchtsorte. Und dann kennt ihr bestimmt alle noch Spielzeug Rasch in der Innenstadt.
Oh ja,
ich komme ja nicht aus Hamburg, ich bin ja Hannoveraner, also von daher kenne ich es nicht, aber das war, sag mal, was es war?
Das war ein Kinderparadies, ein Tempel. Ah, das war wirklich 4 Etagen und am Eingang waren riesige Stofftiere. Also aus Kinderaugen konntest du dich neben einem echten Bären fotografieren lassen. Und ich weiß, ein Arbeitskollege von mir, immer wenn er in die Stadt musste, dann wurde er damit geködert, dann wurde alles anprobiert und danach ging es zu Rasch und dann konnte er sich Star Wars Figuren aussuchen. Das heißt, sie hatten ihm einen Haken in der Nase, konnten machen, was sie wollten, weil er weiß, es lohnt sich. Es lohnt sich.
Ich erinnere mich noch daran, dieser Bär, der dann vor Spielzeug Rasch stand, der hatte meistens dann so einen Korb vor sich und da waren so die ganzen Sonderangebote drin. Da gab es dann also Autos für 5 Mark, die sonst vielleicht 8 Mark kosteten oder so, so Auslaufmodelle und so, das gab es da immer so im Angebot. Mhm. Also für Kinder Taschengeld eben auch erschwinglich.
Ja. Also das ist schade, dass sie auch zugemacht haben. Ich glaube, 87 oder so
haben die. Ja, die haben, ich glaube, ja, so in der Zeit, Ende 80er.
Ja, und witzigerweise, mein Schwiegervater hat da gearbeitet bei Spielzeug Rasch.
Oh.
Und hat sich dann 72 selbstständig gemacht mit einem eigenen Geschäft hier, die Modellbahnkiste in Emstedt.
Ja,
auch und, bekannt. Und musste sich damals auch entscheiden, ob er da angestellt bleiben will oder ob er sich selbstständig macht. Hat zu der Zeit natürlich auch eine Frau und ein Kind gehabt. Und ist er eigentlich ins kalte Wasser gesprungen in die Selbstständigkeit und jetzt eben seit 72 seinen eigenen Laden gegründet. Und ja, wie gesagt, hat auch Modellbahnen bei Spielzeug Rasch früher verkauft.
Das ja, ist richtig gut. Kann mich gut daran erinnern, dass ich mit meinem Vater auch gekauft, vor über 50 Jahren schon. Da hatten wir, ich hatte auch mal eine Eisenbahnanlage, McLean, und da haben wir dann auch diverse Sachen gekauft, Weichen, Loks und so weiter, also auch viel technischen Rad angeholt.
Ja.
Und das war immer spannend da auch.
Ja, wir haben auch viele jetzt Ankäufe, wo du tatsächlich auch siehst bei den Waren, die wir ankaufen, mit Preisschildern von Spielzeug Rasch drauf.
Also, ja.
Also da muss ziemlich viel über den Ladentresen gegangen sein damals.
Mhm. Ja, das war Rasch feiern. Wir hatten ja auch alles. Die waren richtig sortiert mit Eisenbahnabteilung, Puppenabteilung, Steiftiere, dann die Autos. Ganz unten waren, glaube ich, im Keller die Kinderwagen und so Kleinkindzubehör und so. Die waren fantastisch aufgestellt.
Ja, habe ich auch gehört schon.
Und du hattest auch eine Bahn, Stefan?
Ich habe eine gekriegt, aber das hat bei mir nicht verfangen. Also die haben wir dann irgendwann wieder verkauft, weil ich einfach als Kind nicht Feuer gefangen habe. Da muss man Feuer fangen. Also ich habe das gehabt. Ich weiß aber, dass mein Opa und mein Onkel, die haben im Keller eine riesen, ich glaube, H0 aufgebaut. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und das war eine riesen Landschaft.
Mhm.
Die wurde aber nie fertig, sondern die haben einfach angefangen, über eine ganz große Kellerfläche hinweg eine Landschaft zu bauen mit Bergen und Städten und so. Und da haben sie dann halt das so durch. Aber es ist, das war so ein Projekt, was nie zu Ende gegangen ist.
Das wird auch nie fertig.
Das wird nie fertig.
Eine Eisenbahn wird nie fertig.
Ist auch das Spannende. Genau. Das Bauen ist ja gerade das Spannende. Wenn es erstmal fertig ist, wenn man meint, es ist fertig, dann ist es fast schon langweilig, weil es nichts mehr zu tun gibt.
Mist. Ja, das will man ja gar nicht.
Nee, genau. Man will immer das Ziel noch haben, was weiter zu schaffen.
Ja,
ne?
Genau.
Das stimmt.
Hast du auch eine Platte, eine gebaute Platte mit Bäumen, Tunneln, mit allem?
Also ich hatte tatsächlich eine gehabt noch und meine Kinder, die haben damit auch gespielt, mein Sohn vor allen Dingen. Und der war jung, 12 Jahre alt und so weiter. Aber dann werden die Kinder auch groß, dann haben die andere Interessen. Mhm. Dann wird die Räumlichkeit anders genutzt für Partys oder sowas, für Sit-ins. Und dann musste die Modellbahn leider weichen, aber... Dadurch, dass ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht habe, vermisse ich nichts. Ich habe jeden Tag meine Modellbahn.
Ja, ich hatte einen Arbeitskollegen, wir hatten auch ein bisschen über das Thema auch gequatscht. Und der hat seinen Onkel bekniet, und dass er endlich seine Bahn erben darf. Und dann hat er mit seinem Bruder damit gespielt irgendwann.
Ja.
Und jetzt ist das an die Enkel weitervererbt worden. Das heißt, die Bahn wird jetzt in der dritten Generation benutzt. Aber wo ihr das gerade sagt mit den Platten, ich weiß damals, ein Vater aus meiner Klasse im Wohnzimmer, ich dachte, ich gucke nicht richtig, Altbau, da ließ er komplett die Decke runter und es war nur ausgespart, wo 6 oder 8 Travos waren und in den Ecken, falls mal was umfällt oder eine Bahn entgleist, ja, dass er rankommt.
Dass er rankommt von einer Seite.
Unglaublich.
Ja.
Und ich glaube, heute durchs Miniaturwunderland, wie ist das? Hat das dem Hobby mal wieder so einen Push gegeben?
Nee, also ich muss tatsächlich sagen, nein. Also jedenfalls nicht merklich bei uns. Das ist doch mehr so eine Attraktion, so eine Sehenswürdigkeit, die man sich anguckt, als wenn man ins Museum geht. Das ist natürlich fantastisch gebaut und alles. Aber ich kann da jetzt keinen Hype entdecken. Das ist einfach nur so ein Besuch wert einfach. Ne? Mhm. Sieht natürlich toll aus, aber hatten wir auch damals uns gehofft, dass da so ein bisschen was kommt, aber das ist tatsächlich nicht passiert.
Mhm.
Ja, also kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht ist das schon zu viel, schon Reizüberflutung, weil es ist ja doch wahnsinnig viel und so. Und vielleicht schüchtert das doch den einen oder anderen ein, zu sagen, oh Gott, so will ich das nie bauen können.
Mhm.
Das weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber nee, so gesehen hat das eigentlich nichts gebracht, großartig für uns jetzt fürs
Geschäft. Ne? Ja, ich würde da gerne nochmal sagen, ihr macht natürlich Ankauf und Verkauf. Beratung selbstverständlich, aber ihr habt auch eine Reparaturwerkstatt. Also wenn jemand Probleme mit seinen Sachen hat, kann er auch zu euch kommen. Ne?
Genau, gerade jetzt die alten Geschichten, die alten Loks und Wagen und sowas. Und wenn da was kaputt ist, versuchen wir möglichst kostengünstig die Sachen auch wieder zum Fahren zu kriegen und wird auch gut angenommen, muss ich sagen. Ne? Weil man merkt schon, dass die Leute so die alten Sachen lieber wieder aktivieren wollen als neu kaufen, weil neue Modelle sind ja auch wahnsinnig teuer, muss man sagen. Das schreckt ja auch ab und bei uns ist es eben so, dass wir schon merken, dass die Gebrauchware sehr nachgefragt wird. Ne? Dass wir trotz eBay auch im Geschäft noch gut verkaufen, eben weil wir auch den Service anbieten für die Modellbahn, dass wir auch eben Garantie drauf geben und die Leute nehmen das dankend an. Halt, ne?
Und ich weiß nicht, ob ihr alle Viking hattet früher. Wir hatten auch eine Märklin-Eisenbahn, da war ja so der Glaubenskrieg zwischen Fleischmann und Märklin.
Gleichstrom und Wechselstrom,
ja. Ja, und dann hat man schön mit seinen, die waren, also für die, die es nicht wissen, Märklin ist ja aus Plastik. Und dann hat man schön mit Feuerzeug die Unfallautos ineinander geschoben. Ich weiß nicht, das kennt ihr.
Du meinst, die Viking-Autos sind aus Plastik?
Ja, genau.
Nicht die Märklin.
Nicht die Eisenbahn.
Genau, die Viking-Autos, genau.
Genau, und da kommen wir dazu.
Die gab es auch.
Die Autos, da kommen wir gleich zu. H0-Autos sind ja 1:87 vom Maßstab.
Genau.
Bei Bahn, ich glaube, die kleine Bahn war N.
Ja, es gibt also auch 1:87, den Maßstab, in der H0-Bahn. Und in die N-Bahn hat 1:160.
Und dann hast du aber römische Zahlen, die dann diese Riesenkolosse dann auf ein anderes Maß runterschrumpfen, ne?
Ja, römische Zahlen. Also wir haben eben die Umgangssprache N-Spur, 1:160 im Maßstab und H0 ist 1:87. Und dann gibt es eben noch kleiner und eben auch noch größere Eisenbahnen, ne?
Weil ich weiß, also bei den Autos ist ja 1:87, dann kommt 1:64, das ist so Matchbox. Ich erkläre das jetzt mal, falls sowas fällt für die, die das vielleicht nicht wissen. Nächstgrößer ist ja 1:43, dann gibt es noch 1:24 und 1:18. 1:18 sind dann die 30 cm Autos. Also, weil ich sage das nämlich so, weil Matthias, du bist, glaube ich, ein ausgewiesener 1:43 Sammler.
Ja, korrekt.
Erzähl mal davon.
Korrekt. Ja, ich bin eigentlich als Kind auch dazu gekommen, durch Butzi, wie ich schon sagte. Butzi hat ja auch das so gemacht, dass die also alle Modelle auf so großen Tischen aufgestellt hatten. Da waren so Lochplatten und da waren diese Autos alle aufgedrahtet. Und da war mit Dymo-Schriftzug waren also das Modell beschrieben, der Hersteller, der Preis und die Artikelnummer. Und so konnte man jedes Modell genau in Augenschein nehmen, konnte die Türchen öffnen, konnte sich den Motor anschauen und wusste genau, was man da dann im Karton kauft, was man genau im Karton bekommt. Und als Kind hatte ich viel Matchbox und Siku, also mehr so die kleineren. Und dann hat sich irgendwann der Maßstab 1:43 herauskristallisiert. Und das hat ganz klar auch was zu tun mit Butzi, weil da eben dieser Maßstab explizit vertrieben wurde. Und so bin ich eigentlich bei diesem Maßstab geblieben. Es waren auch, die Autos sind etwa so 10 cm lang, 10, 12 cm. Sie sind nicht ganz so klein wie Matchbox, also man sieht schon etwas mehr. Mhm. Und sind eben auch nicht so groß wie die 1:18, die ja auch dann wirklich Platzbrecher sind.
Ja, ja.
Und da braucht man endlos Platz. Und diese 1:43, die kann man schön dekorieren, kann sie gut unterbringen und kann da viel Freude dran haben.
Ja, was mich dann so, wir waren ja beim Sammeln, wenn man dann eine Sammlung so lange hat und ich glaube dann auch verhältnismäßig komplett ist, weil das wurden ja nicht beliebig Autos hergestellt, fängt man dann auch noch andere Sachen zu sammeln? Also
ich weiß, mir ist das nämlich gerade eingefallen. Bei mir, glaube ich, war das Problem auch mit der Eisenbahn. Ich habe eine fertige Eisenbahn hingestellt bekommen. Und das war dann schnell ausgelutscht. Also das war, glaube ich, bei mir der Hauptgrund, warum ich vielleicht auch nicht weitergemacht habe, weil ich gedacht habe, ja, das ist jetzt fertig. Ich fahre da jetzt ein bisschen mit rum.
Ja.
Und ich kann das jetzt nicht mehr großartig, das war bei mir, diese Eisenbahn war unten im Bettkasten drin. Also das war halt so eine Platte halt mit ne, und dem ganzen Kram. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn man sammelt, hat man ja immer das Gefühl, man hat noch nicht alles. Und ich hatte da das Gefühl, ich habe schon alles. Und das war vielleicht auch ein Mitgrund, vielleicht, dass bei mir dann einfach die anfängliche Euphorie so ein bisschen verflogen ist.
Ja.
Weil wenn ich dann auch so gehört habe von so Leuten, die auch einfach ein bisschen professioneller sammeln, bei denen endet das ja nie. Weil
also
die bauen an und bei dir ja auch mit den Autos, die Sammlung ist nie voll.
Wenn du das
so siehst.
Ja, und bei der Eisenbahn ist es ja auch so, du hast ja früher nur analog gehabt tatsächlich.
Ja.
Und es wurde auch schnell langweilig einfach, weil sie dann nur im Kreis gefahren ist.
Ja, genau.
Das ist natürlich heute alles ein bisschen anders. Ne? Mhm. Heute hast du mit digital, mit Geräuschen. Mhm. Du kannst die Loks alle einzeln aufrufen und unabhängig auf einem Gleis mehrere Loks fahren. Und das ist natürlich wesentlich spannender und ist nicht so schnell langweilig.
Ja.
Ne? Und wenn sie fertig noch gebaut ist, und dann ist natürlich, was willst du noch machen? Ne?
Das
ist richtig, ja. Die Eisenbahn lebt eigentlich ja durch dieses Erweitern und immer wieder was Neues. Also nochmal ein Häuschen kaufen von Faller, das bauen, das dazustellen, dann nochmal den Kreis erweitern, Weiche stellen.
Genau.
Oder zum Beispiel Oberleitungsmasten setzen, dann eine E-Lok dann eben anschaffen. Dadurch lebt dieses Hobby ja. Ne?
Ja.
Dadurch die Eisenbahn.
Man ist kein Jäger mehr. Ist einfach nur noch, man hat es dann.
Und meistens ist es ja wirklich, wenn man noch seinen Vater oder seinen Opa dabei hat, der dann mithilft und so.
Genau.
Weil von alleine ist das dann auch nicht ganz leicht umzusetzen und so. Und wenn man so ein bisschen Rat und Tat bekommt dafür, dass einer der unterstützt, dann nicht nur auch beim Bauen, auch finanziell. Wenn man jung ist, hat man ja nicht so viel Geld.
Sponsoren gesucht, ja.
Ja, und dann ist das schon ganz gut, wenn der Papa dabei ist. Und dann
ich habe das auch mal mit meinem Vater zusammen gemacht. Also ich habe meine Eisenbahn mit 5 oder 6 bekommen. Das war eine Platte, da waren ein paar Häuschen drauf. Mhm. Es war ein Lok, die fuhr, ein paar Wagen. Und das haben wir dann stetig erweitert. Und das hat den Spaß ausgemacht.
Ja.
Na, also die war eigentlich auch nie fertig, weil wir hatten immer noch neue Ideen, was man noch machen kann. Ja. Hingegen mit einer Modellautosammlung, da gibt es den Prospekt, dann guckt man sich die Sachen raus, die man schön findet und die kauft man dann, je nachdem, wie man sie halt mag.
Ja.
Und dann ist es irgendwann auch mal komplett.
Ja.
Und wenn man dann natürlich irgendwann sagt, so jetzt habe ich mit dem, mit Dinky Toys, Corgi Toys oder so, bin ich jetzt soweit eigentlich durch. Dann kann man nochmal nach links und rechts gucken. Was gab es denn noch? Es gab ja viele. Und dann kann man da nochmal loslegen oder man kann parallel loslegen und dann da eben
entsprechend sammeln. Ich habe auch jetzt viele Kunden, die auch sammeln und die haben 11.000 Viking-Autos und sowas. Das stelle ich mir auch immer vor. Mein Gott, wie kriegen Sie das unter? Ne? 11.000 Stück, das ist 1:87.
Ne? Ja. Das ist schon viel.
Deswegen, das war ja die Frage, weil das waren ja dann in Anführungszeichen eine begrenzte Zeit, die das dann produziert wurde und dann ist man irgendwann ja auch fertig, in Anführungszeichen.
Man ist irgendwann durch. Es gab ja Farbvarianten, es gab Verpackungsvarianten, aber es gab eben einen Prospekt, der immer jedes Jahr erweitert wurde durch Neuheiten. Aber irgendwann war es dann auch so, dass die Firmen ja auch mal nicht mehr bestanden, also Dinky Toys hat irgendwann noch aufgegeben. Die Dinky Franks 1972, Dinky Engel hat dann glaube ich 1983 aufgehört. Und
damit ist das endlich.
Und damit ist so eine Firma, so ein Unternehmen natürlich auch endlich. Und dann wird es interessant, diese Dinge zusammenzutragen, überhaupt noch zu finden. Also auf Börsen, im eBay teilweise. Es gibt sehr gute Händler, bei denen ich überwiegend heute manchmal was kaufe. Also wenn ich nochmal irgendwas finde,
Wie gesagt, aber tauschst du denn auch aus, Modelle, die du schon hast, die
ich dann eben auch,
noch mal
ja.
noch besseren Zustand haben?
Wo das man sagt, kann sich da noch mal verbessern
ja, in einigen. Eben, oder manchmal ist ja von der, vom Zustand ist ja nach oben keine Grenze.
Absolut ne? nicht, absolut nicht.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass es ja auch, was du gerade meintest mit der Verpackung. Man denkt ja sonst immer, ist eigentlich nur das Auto, der Inhalt ist wichtig. Aber die Verpackung ist auch wichtig
genau,
für Sammler.
Die Verpackung, das Interessante. So. Weil damals wurden die Verpackungen genau. nämlich immer weggeschmissen. Ja. Ich kann mich ja. noch erinnern, meine Siku-Kartons, diese großen Pappkartons, die es so Mitte, Ende 60er Jahre gab, die habe ich dann in den großen Ofen vom Wohnzimmer geschoben und habe dann durch ein Schauglas betrachtet, wie die verbrannten. Mhm. War natürlich Sünde.
ja.
Aber daher ist es nämlich heutzutage die Philosophie, dass die Verpackung, diese Originalkartons, ganz, ganz, ganz wichtig sind. Sind schwerer, wesentlich schwerer zu bekommen als das Modell an sich.
Aber ich frage mich immer, wie der Weg früher war, ne? Dass die Leute, haben die was gekauft und dann nicht ausgepackt oder so? Da wundere ich mich manchmal. Also
es gab damals
als Kind, schon, so, ne? Ja. Da willst du doch aufreißen und spielen. Wer legt sich denn oder wer kauft sich zwei Autos? Eins brauche ich mal in 30 Jahren zum Sammeln und das andere spiele ich jetzt mit.
Das
ist manchmal sehr interessant, dass du da Sachen kriegst.
Absolut. Neu, ne? Es gab ja. immer auch schon früher erwachsene Sammler oder Jugendliche, die dann also wir Kinder haben damit gespielt, wir haben das dann mit in den Garten genommen und
genau, kaputt gespielt.
Und es gab aber, wie gesagt, auch diese konkreten Sammler, die damals schon also sehr, sehr akribisch gesammelt haben und die das alles so bewahrt haben, wie sie es praktisch aus dem Geschäft bekommen haben. Mhm. Und somit sind viele, viele Sachen erhalten geblieben. Und manches ist heute besonders wertvoll, weil es eben also ganz schwer zu bekommen ist, weil es eben verspielt wurde auch. Also gerade so jetzt die Modelle, wo jetzt noch Figuren dabei sind, kleine Schier oder Tiere, so dieses Zubehör. Und das ist heute schon teilweise sehr schwer
zu bekommen. Ja, also ganz spannend, weil ich hatte früher auch noch eine Yps-Sammlung. Vielleicht kennt ihr die noch, diese Comics.
Klar. Mhm.
Yps, ja. Wo diese Zeitschrift war.
Urzeitkrebse.
Urzeitkrebse, das waren die ersten Sachen wirklich, wo ein Spielzeugbar war
bei der Zeitschrift.
Genau. Und die Yps-Hefte gibt es auch seit 1976. Da gab es 1200 Hefte. Und ich habe die ja als Kind natürlich auch verschlungen. Ich war Agent, ich war alles.
Ich habe die auch geliebt.
Und ich habe mal wirklich vor 15 Jahren da so scherzeshalber mal im Internet geguckt und tatsächlich wurden da diese Hefte originalverpackt angeboten. Ne?
Ja.
Für wenig Geld. Und da habe ich einfach diese Sammlerleidenschaft bekommen, auch dieses Gefühl, wieder wie früher als Kind. Ne? Mhm. Und dann habe ich angefangen, diese Hefte zu sammeln, original verpackt.
Man fühlt sich in die Kindheit zurückversetzt.
Total.
Es geht mir auch so, wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein Päckchen bekomme, da sind so 3-4 Autos drin, ich mache das auf, diese Freude, dieses Adrenalin, was man da bekommt, das ist ganz toll.
Adrenalin
und auch ist das wenn richtige. Ich sie dann mal so alle betrachte, wenn ich mal in meine Vitrine da gucke und da mal so davor stehe, das gibt einen unheimlichen Energieschub auch. So positive Energie soll man nicht unterschätzen, was das Hobby also an Energie zu geben vermag.
Ich hatte auch da damals, in diesen Heften hatte ich damals auch einen Eintrag gehabt mit meinem Namen tatsächlich. Ich habe da mal was hingeschickt zu der Yps-Redaktion. Und das Heft hatte ich auch tatsächlich gesucht, ne, weil ich wusste auch nicht mehr, welche Nummer das war. Und da wurde ich dann auch, hat mich einer angeschrieben, ja, das, ich weiß nicht, ob der das digitalisiert hat, alle Hefte. Der konnte mir genau sagen, in welchem Heft das drin ist.
Super.
Und das habe ich mir dann auch besorgt. Und dann guckst du rein und siehst auch mal da eine Anzeige von dir drin, die 30, 40 Jahre alt ist. Ne? Das war schon ein tolles Gefühl. Meine Frau ist beinahe amok gelaufen, weil diese Hefte waren ja teilweise sehr dick mit dem Gimmick drin. Und 1000 Hefte davon war schon sehr viel. Ne? Also, ja, das war, aber es war auch so eine richtig Euphorie und eine Leidenschaft.
Viele
wenn ich diese Hefte mir gerade vom Bahnhofskiosk hole als Kind mit 10 Jahren, also das habe ich wirklich als immer, wenn ein Paket gekommen ist nach Hause, immer gefreut. Ne?
Ja.
Das ist total irre.
Ja, aber da komme ich jetzt nämlich drauf, weil meine These ist nämlich, dass das Spielzeug immer auch an die Generation gebunden ist. Und ich finde das doch durchaus bemerkenswert, dass man jetzt. Es gibt dann so Goldbarren von früher, die unbezahlbar waren, die man sich gewünscht hat. Und dann siehst du die heute, die gibt es für relativ Schmales, die Nachfrage sinkt. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, aber ich glaube, Matthias, du hast das gerade gesagt.
Oder umgekehrt gibt es auch.
Die sammeln, man kauft sich ja auch vielleicht ein Stück weit Kindheit zurück, gute Erinnerungen.
Auf jeden Fall.
Man verbindet das ja auch mit was. Man weiß ja dann auch bestimmte Teile. Man hat sofort die Geschichte im Hinterkopf, weiß noch sofort, womit man das verbindet.
Genau.
Und wie du das sagst mit den Yps-Heften, früher hast du die verbastelt, aber sich das heute nochmal wiederzuholen, da siehst du dich wahrscheinlich gleich, wie du als Kind
so
damit gespielt hast und so weiter.
Ne? Ja, genau.
Ja, wie sind eure Erfahrungen? Nehmt ihr das auch wahr? Zum Beispiel auf dem Automarkt,
bei den Bahnen vielleicht ändert sich da der Geschmack, weil man keinen direkten Bezug mehr zu den alten Bahnen hat.
Ja, bei der Modellbahn ist es selber jetzt so, dass die Modelle natürlich auch immer besser werden. Ne? Früher waren die halt sehr, sehr einfach gebaut. Meinte, waren schon toll für damalige Zeiten. Aber heute sind die so filigran und so fantastisch gedruckt und auch gebaut, hergestellt. Wenn du das dann vergleichst mit den Loks von früher, da möchtest du lieber schon das neuere Modell haben, was wirklich besser aussieht halt. Ne? Aber zur damaligen Zeit war das natürlich was ganz Besonderes.
Man hatte nichts anderes.
Das ist so. Und das geht immer besser, sage ich mal.
Ja, ja.
Aber kostet natürlich auch deutlich mehr.
Ich glaube auch gerade bei den Autos, dass die Qualität ja heute auch eine andere, als wenn so die Dinky und Corgi war, glaube ich, ein bisschen filigraner.
Komplett anders heute,
Komplett anders. Vielleicht heute, nicht mehr so robust, aber von Haus aus ja auch viel detaillierter.
Absolut. Also man heute Mini-Champs sieht zum Beispiel, Mini-Champs ist ja so ein Garant für Modellautoqualität, also für Detailtreue. Wobei diese Dinky-Modelle und so, Corgi-Modelle, die waren natürlich auch eher, die hatten so was Knuffiges irgendwo. Sie waren manchmal nicht ganz perfekt, aber sie waren liebenswert. Man hat sich damit also wohlgefühlt, man fand die toll. Und wenn man sie heute mal so neben ein Mini-Champs-Modell stellt, also manche können doch mithalten. Mhm. Man kann zwar jetzt nicht, also sind jetzt nicht überall aufgesetzte Krummgriffchen und Zierleisten extra eingeätzt und so, aber sie sind einfach schön gemacht.
Ja.
Die Zierleiste war damals mit einem Silberstift nachgezogen, aber eben schön gemacht für diese Zeit, also Ende 60er, Anfang 70er. Das waren schon tolle Sachen.
Wo wir gerade dabei waren, lasst uns doch mal zusammentragen, weil ich glaube, heute ist das eher in der älteren Generation ein bisschen verbreitet. Wir können ja mal ein bisschen zusammentragen, was uns so einfällt, was so früher alles gesammelt wurde. Das gab ja absurde Sachen. Also ich erinnere zum Beispiel in den 90ern, da war es total in Parfümproben zu sammeln, weil man bei jedem Einkauf
Kronkorken.
Was dazu bekommen?
Kronkorken, Bierdeckel.
Bierdeckel. In der Capri treffen sich die Bierdeckelsammler. Liebe Grüße an Frank. Also die treffen sich. Ne? Also,
Briefmarken, Münzen.
Der Michel-Katalog. Früher gab es Geschäfte mit Briefmarken.
Ja, kriegt jede Menge.
Heute interessiert das keinen, nee, weil die keine Berührung damit mehr ist.
Ne? Was auch ein ganz großes Thema war, Comicfiguren. Donald Duck-Figuren, die Figuren von Biene Maja, von Paulchen Panther, Mainzelmännchen.
Comics allgemein.
Allgemeine Comicfiguren, ja. Nachher
die Star Wars-Figuren. Überraschungseier, also die Inhalte von Überraschungseiern. Da gibt es ja richtige Börsen.
Diese Schlümpfe und so weiter.
Schlümpfe mit Stelzen und ohne Stelzen.
Kann ich euch auch erzählen, wir waren bei der Verpackung. Beipackzettel, die waren arschteuer, weil die auch immer mit weggeschmissen wurden. Und du hast teilweise... Also ich weiß das noch, als das anfing, da haben mir die Leute teilweise auf dem Flohmarkt die Figuren geschenkt. Und ich weiß, ich habe dann mal einen ganzen Satz Dschungelbuch für 20 Mark weiterverkauft und dachte, ey, ich habe 10 Pfennig bezahlt, super Schnitt gemacht. Aber nachher kostete dann eine Figur 40 Mark. Also auch da ging dann das ging steil nach oben.
Ja.
Ja, was fällt euch noch an? Ich glaube, Actionfiguren ist Masters of the
Universe. Star Wars.
Actionfiguren,
Star Wars. Auch ordentlich mitgespielt.
Catcher, Ghostbusters,
ja.
Also alles Figürliche. Barbie, Big Jim für die Jungs.
Barbie-Puppen gab es, ja. Steiftiere, ganz großes Thema.
Ja.
Steiftiere.
Dann natürlich, also als Vorgriff jetzt auf mein Thema, dann 3-Fragezeichen-Kassetten zum Beispiel, also MCs.
Ja, Kassetten allgemein.
Kassetten generell.
Ja. Generation Kassettenkinder.
genau.
Auch auf LP.
Ja.
Oh ja.
Genau. Also LPs. Musik war dann noch was LPs. Anderes, aber diese Musikkassetten mit
John Sinclair oder
so. Genau, John Sinclair, Larry Brand.
Ja,
sowas.
Ja,
dann die ganzen Hefte, diese Groschenmann, Jerry Cotton-Hefte,
ja.
Western-Hefte. Doc Holliday, Wild Herb und so weiter, das wurde auch gesammelt. Gab es ja auch stapelweise am Kiosk.
Ich weiß noch, früher in den 70ern, das weiß ich, wenn man bei Leuten zu Besuch war, da hingen die Setzkästen mit so kleinen Metallmechaniken, kleinen Vasen, mit also Miniatursachen. Ich glaube, das war früher
mal... Gab es auch diese Puppenhäuser, gab es auch früher auch.
Puppenhäuser?
Ne? Ja, genau. Gab es auch.
Mein Opa hat Spiegel gesammelt, das Nachrichten, also das Magazin Spiegel. Der hatte alle Spiegelausgaben von den, ich weiß gar nicht, wann der Spiegel seine erste Ausgabe hatte. Das muss irgendwann in den 50er Jahren wahrscheinlich gewesen sein, irgendwie in der Kategorie.
Anfang 50er.
Und er hatte Ende 40er schon. Bis Ende der 80er alle Spiegelausgaben.
Wahnsinn. Wow. Aber schon hochinteressant, auch mal so die Älteren.
Ja, ich habe da als Kind, ich fand das immer spannend. Ich habe mir dann immer diese Riesenordner, wo dann diese Hefte abgeheftet waren sozusagen. Da gab es dann immer so eigene Ordner von dem, es ist glaube ich Springer-Presse, ne? Springer, Spiegel? Springer, oder ist das Springer?
Nee,
das oder ist das eigenes Spiegel? Eigenes Spiegel.
Das war Rudolf Augstein, ja.
Ne? Ja, genau.
Augstein. Ja, okay, genau. Und die hatten dann, haben dann für Sammler dann auch so Jahres... Ordner rausgebracht.
Die Ordner,
und die waren dann die so, genau, so die, und dann hatte der die wirklich in dieser Schrankwand, hatte der die dann alle stehen. Und dann konnte man sich mal rausnehmen, 1970, und hat man mal so ein bisschen durch. Und das, was ich immer total als Kind total spannend fand, ich habe dann immer zum Beispiel geguckt, was 1970 im Fernsehen gelaufen ist. Also vor meiner Geburt, weil die immer das Fernsehprogramm drin hatten. Und ich fand das immer total spannend zu sehen, was da gelaufen ist. Ja. Also ich meine, weil damals fand ich Filme auch schon gut. Und ja, das ist spannend
gewesen. Ja, absolut. Es gibt ja auch heute noch so Hörzusammler, die also jetzt Hörzusammeln aus den 70ern. Automotor und Sport ist ein Riesensammelgebiet.
Ja,
die kam ja 1949, glaube ich, raus. Und da gibt es auch Sammler, die also sich die Jahrgänge zusammenkaufen und das dann horten und da mal reinschauen und Verkaufsprozesse für Autos, für PKWs.
Und wo wir das gerade hatten, mit man stellt sich das in Heil und verpackt hin, also mit in Box und eins zum Spielen, das ist ja bei Lego gerade aktuell auch.
Ja.
Da holt sich der gerne bastelt, auch aus Kindheitstagen inspiriert, meinetwegen den Todesstern, baut ein und einen lässt original verpackt. Die kosten 800 Euro, 700 Euro, keine Ahnung.
Ja, ist aber wirklich so, ja.
Und Lego ist ja auch fuchsig, die lassen Sachen kurz laufen, dann werden die rausgenommen und du hast damit durch die Verknappung natürlich auch einen guten Preissprung. Dann gab es Playmobil, es gab Leute, die haben Streichholzschachteln gesammelt oder einfach nur Elefanten. Ich weiß, eine Mutter aus meiner Klasse hatte das ganze Wohnzimmer voll mit Elefanten. In allen Größen, Materialien, da war es wichtig, dass einfach nur
oder
das
Tier ist. Puppen, ne?
Puppen, ja.
Diese gruseligen
Käthe-Kruse, Schildkröte, Barbie-Puppen, originalverpackte Barbie-Puppen sind heute ein Vermögen wert.
Ja, ja.
Unbezahlbar.
Was jetzt gerade ja durch die Presse ging, war ja
genau wie die ersten Star Wars-Figuren.
Pokémon, ja.
Die ersten Star Wars-Figuren sind auch ganz, ganz, ganz teuer.
Am besten original verpackt.
Und der Todesstern ist quasi ein Familienhaus. Ne? Der alte Todesstern aus den 70er Jahren ist unbezahlbar. Ja, oder Millennium-Falken.
Und übrigens, für die, die es nicht wussten, die gute Barbie ist eigentlich eine deutsche Erfindung. Die hieß früher Bildlilly und hatte ein schwarz-weiß gestreiftes Kleidchen. Und das Patent wurde dann irgendwann, hat Mattel das gekauft. Aha. Und daraus entstand dann die Barbie. Aber eigentlich ist das die Bildlilly.
Guck mal. Aber Ken ist dann aus Amerika dazu gekommen.
Ken ist, sie haben sich da kennengelernt. Ja.
Wie der Name schon sagt.
Da warst du Ken, genau.
Nein, aber worauf ich noch hinaus will, was ja total auch wieder für den Zeitgeist spricht, was heute gesammelt wird, Computerspiele sind, ich war auf der Polaris, da hat das Die Hard Spiel knapp 300 Euro gekostet. Das war wohl hier früher indiziert. Auch da kauft man sich die Jugend und heute, und das finde ich so spannend, dass gerade auch alte Videospiele so teuer sind, weil man kann es theoretisch am Rechner mit Emulatoren ja alles spielen. Du kriegst ja heutzutage jedes Spiel, aber dann ist es eben auch wichtig, dass man die Cartridge reinsteckt, sozusagen das händische Gefühl. Auch Comics hatten wir gesagt, also Comics von früher, die, wenn man jetzt noch ein paar Fehlnummern hat.
Heute zum Beispiel Mangas.
Alte Radios sind auch ein Sammelgebiet. Alte Radios und Menschen, die jetzt ganz viel Geld haben, die sammeln echte Oldtimer.
Ja, pass auf, ich war vor 2 Wochen auf der größten Modellautobörse Europas. Die ist in Houten, in den Niederlanden, und der NAMA Club, der Niederlandse Allgemeine Miniaturauto Club, veranstaltet das mehrfach im Jahr. Weil ich ja wusste, wir treffen uns jetzt hier, bin ich einfach mal drauf los und habe einfach mal ein paar Leute zu ihren Sammelgebieten gefragt. Das hören wir uns jetzt mal an.
Butter bei die Fische.
Moin, erzähl mal, wer du bist und was sammelst du?
Ich bin KD aus Kiel und ich sammle seit über 40 Jahren Modellautos Feuerwehr. Einfach deswegen, weil wir in Kiel 100 Meter von der Feuerwehrwache entfernt gewohnt haben. Und wir haben nach vorne zur Straße raus geschlafen und haben abends immer, wenn Einsätze waren und wir lagen im Bett und da haben wir an der Decke immer die Blaulichter im Schlafzimmer gehabt.
Okay.
Und das hat uns richtig fasziniert. Und dann stand Weihnachten vor der Tür und dann war in der Zeitung, in den Kieler Nachrichten, war eine Beilage von der Landesbausparkasse, ein Papierbaubogen mit einer Oldtimer-Feuerwehr. Und Weihnachten ist ja langweilig. Was hat man gemacht? Man hat dann diese Papierfeuerwehr zusammengebaut und aufs Regal gestellt. Und das haben natürlich auch immer Leute gesehen und haben dann zum nächsten Geburtstag im April haben dann kleine Viking-Autos mitgebracht. Und dann hatte ich ja schon 3 Autos einer heute sehr, sehr großen Sammlung. Und immer noch, wenn auch ein kleines bisschen zurückgeschaltet habe, dem Alter geschuldet, aber immer noch rege, dass man sieht es hier, ich werde interviewt auf der größten Tauschbörse für Modellautos in Europa, der Namag-Börse. Und obwohl heute viel Schnee gelegen hat, haben wir uns nicht nehmen lassen, hierher zu kommen. Und freuen uns, dass wir hier auch viele bekannte Leute wiedersehen und schnacken können und reden können.
Und hoffentlich noch mal was für die Sammlung finden.
Und ich habe schon 3 Autos gefunden.
Oh, und wenn man so viel hat, wird es ja nicht leichter, ne?
Nein, dann wird es nicht leichter. Ganz
okay,
genau.
Super, ich danke dir.
Ja, gerne.
Moin, erzähl mal, wie heißt du und was sammelst du?
My name is Derek. I'm from Holland and I mainly collect diecast cars and especially the Maybe Toys versions, Italian versions, the Hot Wheels that you used to have in the 70s. So, and that's the main thing. And the main thing is also the hobby.
Mm-hmm.
So trading, buying, selling, I love it.
Sammelst du noch was anderes oder sind das hauptsächlich Modellautos?
Yeah, action figures, but that's not the main thing anymore. I used to be more into the action figures, but yeah, it's more now diecast cars.
Yeah, it's expensive cars.
Yeah, yeah, but the big passion is cars.
Yeah, okay.
Real cars and diecast cars.
Genau. So. Und wie bist du dazu gekommen? Wie hat das angefangen?
From I was a little kid, the first Matchbox cars, you know, and if you have done a chore for your father or your, you know, you got a little present, and they were always diecast cars. So, but it turned a little bit around when Star Wars came out.
Yeah.
Then it was I turned to action figures, but later the love and passion for cars will never die.
Da fällt mir ein, hat sich das sehr verändert, das Sammeln und der Sammlermarkt, wenn du so lange dabei bist? Nimmst du eine Veränderung wahr?
Yeah, especially in the Hot Wheels scene. The old guys, the dinosaurs that used to collect. I met through the years a lot of people and I made a lot of friends with them.
Yeah.
And they still are friends. But that's the old generation. The new generation is totally different.
Okay.
They are more in the new stuff. I understand, but yeah, they also have a little bit of the issue that they kill the market. You know, everything that's special, what they think is special, goes.
It's normal stuff.
Yeah, it's for us normal stuff, but it's going so expensive that's not funny anymore.
Yeah. Okay.
So.
Gut. Vielen Dank. Moin, ich sehe dich hier öfter. Ich weiß, du bist auch aus Deutschland ganz hier nach Holland gekommen. Stell dich doch mal vor und erzähl mal, was du sammelst.
Hallo, ich heiße Dietmar, ich bin von Offenburg und ich sammle seit vielen Jahren Majorette-Autos und Corgi. Und ja, inzwischen sind das, glaube ich, schon ein paar Tausend, die da zusammengekommen sind. Man verliert so ein bisschen die Übersicht und die Vitrinen sind voll. Und alles andere steht in Kisten, das ist ein bisschen schade. Man braucht halt auch Platz, um alles auszustellen. Ja.
Man will das dann ja auch sehen, was man Schönes hat, ne?
Genau.
Wie kommt das, dass du damit angefangen hast?
Ja, das war so, dass ich in der Kindheit mir viele Sachen gewünscht habe, die ich dann nicht bekommen habe. Es gab so ein Spielwarengeschäft, wo man sich als kleiner Junge immer die Nase verdrückt hat an der Schaufenster. Und die Eltern haben es nicht bezahlt und dann war es zu teuer. Da hast du einmal im Jahr so ein Autochen gekriegt oder so. Und später kam dann das halt, das, wo man das eigene Geld hatte, dass man dann nach und nach angefangen hat, das alles wieder aufzuholen, was man damals nicht bekommen hatte.
Ja.
So, und da stammt auch vieles aus der Zeit, wo ich mich erinnere, in meiner Jugend hat es das gegeben. diese ganzen Majorette, die noch in Frankreich produziert sind, also nicht so wie jetzt die neuen, die in China sind. Also ich sammle eigentlich auch nur die französischen noch, die richtig alten. Ja.
Ja, spannend. Super, ich danke dir.
Ja,
und gern. Viel Erfolg.
Ja, danke schön.
Tschüss. So. Moin. Hier sind ja fast nur Männer. Der Frauenanteil ist ja hier gerade bei der Autoveranstaltung sehr gering. Deswegen freue ich mich, dass ich dich fragen darf,
ja,
was du sammelst. Wie heißt du und was sammelst du?
Ich heiße Uta Lemke-Schulz und ich sammle Melitta Porzellan-Kaffeefilter in allen Größen, von ganz klein bis ganz groß.
Gibt es denn da so viele?
Ja, es gibt sogar Porzellan-Kaffeefilter für 40 Tassen oder so, eine riesen Gastro-Teile gibt
okay.
es. Und dann gibt es ganz kleine für eine Tasse. Und alles, was dazwischen liegt, in verschiedenen Farben, Formen, Aufdrucken, aus verschiedenen Jahrzehnten, 50er, okay. 60er und so weiter.
Okay.
Und dann sammle ich noch so Datumsanzeiger, die umfallen. Das nächste Datum fällt runter, wenn man die Drehscheibe bewegt.
Mhm.
So, das ist meine Sammlung. Aber mein Mann sammelt natürlich ganz viel. Vor allen Dingen in erster Linie Modellautos.
Wie ist das so als Frau von so einem extrem Hardcore-Sammler?
Ja, man muss Kummer gewöhnt sein. Und auch wirklich eine ganze große Portion Toleranz aufbringen. Ansonsten wird das nichts.
Aber das Schöne ist ja, da ihr beide, ich sag mal, das Sammelgehen habt, da ja. versteht man das wenigstens.
Ja,
also ich glaube, schwieriger ist das für jemand, ja. der keinen Bezug dazu
ganz genau,
hat.
Ganz genau.
Und hat denn so jemand, ja. der sehr viel Platz
also
braucht unter
Umständen.
Ich kenne
viele Sammlerfrauen, die das alles überhaupt gar nicht interessiert.
Ja.
Ja, und die, denen geht es einfach schlicht und ergreifend am Hintern vorbei und das ist schade, weil es auch für die Partnerschaft nicht gut ist. Ja? Man muss schon teilhaben an dem
das
Ding.
Macht es leichter.
Ja, absolut, ja. absolut, ja.
Ja, super, vielen Dank.
Sehr gerne.
Buddha bei die Fische.
Ja, wunderbar. Das war mal als kleiner Exkurs. Uta fand ich super. Da hatte ich leider das Aufnahmegerät schon aus. Die sagte dann noch, Augen auf bei der Partnerwahl, sonst werden beide nicht glücklich. Und da musste ich sehr schmunzeln. Recht hat sie.
Also Recht
die
hat
Frau
sie
denkt,
total.
Wen habe ich mir da ins Haus geholt? Und der denkt, ich kann jetzt meinem Glücklichmach-Hobby nicht frönen.
So ne? kann
also,
passieren.
Da musste ich sehr so schmunzeln. Schade, dass ich
ja,
schon aus hatte.
Da müssen wirklich beide dahinter ja, genau. stehen, sonst gibt es ja. Probleme. Also,
man muss es tolerieren. Man muss, ja. es, nicht, man muss es nicht toll finden, aber nee. Es ist immer ja. wertvoll, wenn eine Partnerin das dann toleriert.
Also ich denke, man sollte generell darauf achten, dass ja. man da eine gute hat. Aber das darf man das sammeln nicht
vergessen.
Es
gilt eine gute Balance dazu.
Absolut.
Keine
absolut.
Einseitigkeit, dann ist es schlecht.
Ja, viele Frauen, die bei uns, also wenn die Männer kamen, die Frauen das nicht wussten, dann wurden auch mal Preisschilder geändert, damit das nicht ganz so teuer war, was man denn gekauft hat und bloß nicht erzählen und so weiter. Das hatte ich dann auch schon bei mir im
die
Geschäft.
Die ist doch neu. Nein. Hast du noch nicht gesehen.
Genau, das genau das ist es.
Nein, und ich hatte auch zufällig mit einem geschnackt, der hat wohl lange Jahre im Pott gearbeitet und ich werde ihn nie vergessen, der hatte ein T-Shirt, da stand so ein Ortsschild drauf, da stand Großheimat. Woanders ist auch scheiße. Und mit dem hatte ich geschnackt und das passt zu unserem Thema, der auch erzählt hatte, dass auch die Zuschauer merklich weniger werden. Und man muss sich das vorstellen, das ist wirklich immens groß. Ich mag es dann nicht so, weil ich bin sicher vielseitig interessiert, aber es ist wirklich zu 95% Modellautos.
Es ist riesig, ja.
Also da muss man schon das, dafür ja. ein Faible haben. Man sieht auch, und jetzt auch so zum Thema ältere Sammlung, ich glaube, früher war es in Deutschland und in England Matchbox groß und Hot Wheels noch nicht so. Ich glaube, das ist alles nicht mehr so, das sind eher ältere Menschen, aber die Jungen spielen alle noch mit Hot Wheels. Also ich kann mir vorstellen, Hot Wheels schafft es da, den Generationssprung zu machen, aber man sieht auch, ich weiß noch, in Berlin gab es eine Veranstaltung, da war Spielzeug aus den 30er Jahren. Das will keiner mehr, weil da überhaupt kein Bezug zu da ist.
Das ist genau der Punkt, der Bezug fehlt. Also bin ich auch mit meiner Sammlung gestartet, also dass ich mich einfach an meine Kindheit erinnert habe. Und dann so mit 20, da war ich mal auf in so einer Börse, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da wurden diese Autos wieder angeboten. Und ich dachte, wow, da stehen die alle. Die hatte ich als Kind und war natürlich zu etwas anderen Preisen. Und irgendwann bin ich dann wieder angefangen, habe mir so meine Kindheitserinnerungen zusammengekauft, die ich als Kind hatte. Und da war ich einmal bei einem Sammler in Rahlstedt und mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir, ein sehr enger Freund. Der war in einem längeren Telefonat und da lag so ein Stapel von Spielzeugprospekten verschiedener Hersteller. Und die habe ich mal durchgeguckt und das war dann der Anfang. Da habe ich dann Sachen gesehen, die ich überhaupt nicht kannte, die ich nie vorher gesehen hatte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. So fing eigentlich diese Sammelleidenschaft bei mir an.
Ein Aspekt, heute wird durch das ganze Streaming-Sammeln auch nicht mehr so gebraucht, weil wenn ich dran denke, früher mit den LPs, da war eine Party, da ja. Hat jeder seine Platten mitgebracht, damit du möglichst viel hören konnte, weil nicht jeder jedes hatte.
Das ging ja früher los mit, also bei mir zum Beispiel, weil da die Musikbegeisterung ging eigentlich mit dem Hören von bestimmten Radiosendungen los, dass man englische Charts, amerikanische Charts gehört, dann hat man dann natürlich die Songs aufgenommen auf seinem Tape-Recorder. Und hat immer sich geärgert, wenn der Moderator reingequatscht hat.
Ja, genau.
Oder sowas. Genau. Und dann hat man halt sozusagen auf seinem Tape Songs gesammelt. Und irgendwann ist die Leidenschaft dann so groß geworden, dass man halt auch ein bisschen mehr Taschengeld gekriegt hat. Und dann hat man einfach gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt meine Kassette oder meine Platte. Und so ging das dann los, ne?
Naja, und wir hatten das ja gerade. Also wenn du was mochtest, musstest du es ja haben, weil sonst nicht verfügbar war.
Ja.
Also das heißt, es war jeder unfreiwilligerweise möglicherweise ja schon Sammler. Übrigens erinnert ihr ja auch noch, wenn man für jemand anderes ein Mixtape gemacht hat, wie viel Liebe und Zeit da reingeflossen ist, das A gut zu kuratieren, dann genau zu gucken, wie viel passt auf eine Seite.
Genau.
Also da war ja auch sehr viel Liebe drin.
Dann muss ich die Kassette umdrehen, genau.
Ja, das fällt ja heute alles weg mit diesen ganzen Dosen. Ja,
das fällt komplett weg. Damals gab es auch die Sendung Musiksendung Pop Nonstop. Das gab es immer Samstagnachmittag. Mikrofon war, glaube ich, Wolf wieder Stubel. Und das war immer, da gab es die allerneuesten Hits. Viel aus den USA, aus England und man konnte also wirklich gut aufnehmen, weil der hat das auch sehr professionell gemacht. Also er hat nicht da reingeredet, er hat den Titel voll auslaufen lassen und da konnte man gut mitschneiden.
Ich kann mich noch erinnern an, also es gab ja eine Zeit lang dann immer nur NDR oder die Standardsender und dann gab es irgendwann Radio FFN. Und Radio FFN, das ist ja so die Heimat von Olli Welke und Oliver Kalkove, die haben ja dann ihre Frühstücksradioshow da gemacht. Aber es gab eben auch Grenzwellen mit Ecki Stieg. Der hat halt so Wave, Gothic etc. gehört. Und dann gab es die Monday Evening Rock Show. Die haben halt Heavy Metal im Radio gespielt. Und das gab es vorher nicht. Das gab es einfach schlicht vorher nicht.
Das war besonders.
Und damit haben die, glaube ich, auch zumindest bei mir was losgetreten, dass ich einfach so dann auch in die Richtung so ein bisschen musikalisch gegangen bin. Ja, das war dann so der Startschuss sozusagen. Ne?
Und ihr kennt ja die ganzen alten Musiksendungen hier mit Uschi Nerke.
Ja,
Beat Club,
Disco, Ilja Richter. Und
dann Hitparade.
Formel 1.
So, Formel 1 das war schon 80er später, Jahre. Da gab es ja schon Kassetten und so weiter. Aber man muss sich das ja früher vorstellen. Dann hast du was gehört, was du mochtest. Ja. Und musstest dir dann direkt was kaufen, weil du es sonst nicht hättest hören können. Ne?
Genau. Da bist du zu Brinkmann und hast dir einen Kopfhörer aufgesetzt. Und dann hat er das für dich aufgelegt.
Du konntest es
reingehört.
Genau.
Könnten sie bitte nochmal umdrehen. Und dann hast du dann entschieden, will ich nicht.
Genau.
So ging's los.
Und da komme ich jetzt nämlich direkt zu was anderem. Geht ihr noch auf Flohmärkte? Jetzt durch eBay habt ihr noch nach wie vor Lust, auch ein bisschen zu stöbern?
Ganz selten. Ich habe die Zeit einfach auch nicht. Also, aber ich habe gehört, dass auf Flohmärkten mittlerweile wieder einiges zu finden sein soll.
Das Thema ist leider, dass die Gewichtung bei Flohmärkten fast nur noch auf Klamotten liegt, also zu großen Teilen.
Okay.
Frauenklamotten ist so das, was man eigentlich am meisten findet auf Flohmärkten. So. Und das ist natürlich für Sammler von Platten oder anderen Sachen nicht so schön, weil es eben auch nicht mehr so viel gibt. Es wird nicht mehr so viel angeboten. Und es gibt Flohmärkte, da hast du einen Stand mit Platten.
Ja.
Ja. Da ist nichts. Oder Blu-rays oder sowas. Ja. Da gibt es einfach nichts. Und das ist schon ein bisschen frustrierend. Und das hat sich auch sehr, sehr stark zum Negativen in den letzten Jahren verändert.
Mhm. Wobei ich muss sagen, es gibt, finde ich, noch sehr gute Flohmärkte.
Ja.
Und früher hat man sich immer über Händler geärgert. Wenn die Händler faire Preise haben, freue ich mich immer. Weil, Stefan, wie du gerade sagst, wenn da einer steht und du kriegst da tolle Platten, der hat quasi auch schon gesucht und hat eine tolle Auswahl mit. Ich weiß noch, in der Vor-Ebay-Zeit, also zum Thema Kassetten oder was man dann vielleicht auch gesammelt hat, Es gab nichts Schöneres, als du musstest morgens da sein, wenn die Händler aufbauen.
Beim Aufbau musst du da sein.
Und dann bist du durch die Reihen gestreicht. Genau. Und dieses Goldgräbergefühl, weil du nicht wusstest, ob du jetzt den Goldnugget findest.
Ja.
Und ich habe auch gerne so nach bestimmten Lampen oder nach anderen Dingen für die Wohnung oder so. Ne?
Ja,
also wenn du irgendwelche Space Age tolle Lampen hast. Ich weiß, ich hatte mal eine Orangen im Wohnzimmer damals. In Barmek Nord habe ich da noch gewohnt. Und die ist mir irgendwann runtergefallen. Das war buntes Plastik. Und egal, wo ich geguckt habe, ich habe nichts Vergleichbares gefunden, weil alle dann aus Glas, Keramik oder so waren. Und ich habe die, glaube ich, mit Papier irgendwas geklebt. Hauptsache, die ist wieder an der Decke, weil keine andere hat so ein Licht gemacht. Das heißt, wenn man so auf Vintage-Sachen steht oder so, glaube ich, nach wie vor muss man es tun. Aber dieser Goldrausch-Effekt ist nicht mehr da, weil theoretisch kannst du nicht, wie ich schon sagte.
Ja.
Man kann auch mal bei eBay gucken.
Das macht es auch problematisch.
Es gibt, glaube ich, noch zwei ganz gute Flohmärkte. Der eine ist am Turmweg manchmal.
Viel Klamotten.
Sehr, sehr viel Klamotten. Der beste ist eigentlich Museum der Arbeit. Ist ein sehr guter Flohmarkt.
Und Rinderflohmarkt.
Sehr gemischt.
Rindermarkthalle am Samstag.
Rindermarkthalle.
Die ist und, auch und eben auch, gut. Was der super Tipp ist, halt Straßenfeste. Ganzdorfstraßenfest und alle, weil da häufig Anwohner direkt mit ihren Sachen an die Straße gehen.
Ja.
Und das ist wirkliche Goldgräberstimmung, weil es keine Händler. Händler sind oft, die haben ein Preisgefühl, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und die Händlerware ist oft sehr hochpreisig.
Ja.
Die wissen ganz genau, was sie haben.
Ja. Ja.
Und du kannst keine Schnäppchen mehr machen.
Das ist das auch Problem. Läuft so auf dem Lande, so Dorfflohmärkte.
Ja, genau.
Hochinteressant, soll man nicht unterschätzen.
Auf, was das sind da fast so kleine Stadtfeste.
Genau, so ganz kleine Ortschaften.
Ja.
Also vielleicht nur so 500, 600 Einwohner. Mhm. Und wenn die dann was auf die Straße stellen, dann glaubt man manchmal, dass...
Genau, da haben wir vor zwei Jahren mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Flohmarkt war, aber da war eigentlich sozusagen der ganze Ort war ein Flohmarkt.
Genau, sowas.
Und das ist natürlich ein Traum.
Mhm. Also, Stefan, du hattest das gerade angesprochen mit Musik. Was ist da dein Kernsammelbereich? Man sammelt ja nicht Musik per se.
Genau, also bei Musik ist natürlich das erste erstmal das Genre. Mhm. Also man hat verschiedene Genres, Musik, die man halt gerne hört. Ging bei mir halt los mit Platten, dass ich so als Jugendlicher dann mit meinem Taschengeld, wir hatten so diverse Plattenläden, also meistens haben wir Secondhand gesammelt, weil es natürlich günstiger war, logischerweise. Mhm. Also bei Brinkmann hat man relativ selten Platten gekauft, also es gab in Hannover halt mehrere Secondhand-Läden, die richtig gut waren. Bei einigen konnte man sogar Platten ausleihen und sich dann auf NC überspielen.
Und das hat funktioniert, das Geschäftsmodell?
Man hat ja bezahlt. Also das war ja keine...
Bezahlst du eine Leihgebühr?
Du hast eine Leihgebühr bezahlt und das war für die auch völlig in Ordnung.
Okay.
Und als Kind oder als Jugendlicher hatte man natürlich nicht so viel Geld. Und sowas wie Bootlegs, die damals halt richtig heiß begehrt waren, gerade so in Rock- und Metal-Kreisen, da hat man sich die Sachen ausgeliehen, weil da hat man nicht 30 Mark für ausgeben können. Das Geld war nicht da.
Da muss ich gerade dran denken, hat gerade ein gemeinsamer Freund erzählt, der hat früher im Plattenladen gearbeitet und dann kam Henry Rollins rein und hat Bootlegs von seiner Band gekauft. Er hat sich wahrscheinlich gefreut, dass er coole Bootlegs findet. Lieben Gruß an Dirk. Hat dann bezahlt, freute sich und dann hat er sich wahrscheinlich zu Hause einen Keks gefreut, sich da selber irgendwelche Konzertmitschnitte anzuhören.
Ja, naja, und dann ging es halt weiter. Das waren irgendwann, habe ich von meinem Onkel einen CD-Spieler gekriegt und dann war Platten eigentlich quasi für mich erledigt, weil ich das, was viele schätzen, dieses Geknistere, habe ich bei Platten immer gehasst und hasse ich bis heute. Und ich habe dann irgendwann einfach CDs gesammelt. Mhm. Aber das ist letztlich auch egal, welches Medium man halt sammelt.
Absolut. Sag mal, du meintest Genre, was sind denn so deine Lieblingsgenres?
Also bei mir ist es halt, fing es viel an mit 80er Jahre Hard Rock Metal, das war so der Start. Und dann in den 90er Jahren, als dann Hard Rock so ein bisschen runterging, da hat man dann auch so Alternative gesammelt und man hat einfach so über die Jahre dann sein Spektrum auch erweitert. Ne? Also das ging dann irgendwann zu Soundtracks über und es ist halt ein Riesenfeld. Ne? Also musikalisch gibt es eigentlich nie ein Ende, weil es gibt halt viel. So.
Das finde ich auch schön. Platten waren ja die letzten Jahre wieder so auf dem aufsteigenden Ast. Du hattest mal vier Label, die heutzutage gute Angebote haben, gute Reissues wieder rausbringen.
Müsste mal überlegen. Also wie gesagt, ich bin ja bei Vinyl nicht so dabei. Es gibt bei CDs kann ich halt, gibt es diverse Labels, die je nach Genre einfach wieder Sachen reissuen. Mhm. Die machen dann oft Deluxe Editions und richtige große Boxen und dann haben die, das ist natürlich auch richtig für Sammler, die haben dann zum Beispiel so Faksimiles von alten Konzerttickets dabei, Poster. Mhm. Und das ist ein Riesenmarkt.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, also gerade wir mögen beide Soundtrack-Musik sehr gerne.
Ja.
Und würde es nicht die ganzen Reissues geben, dann würden wir solche Musik nicht haben.
Nee,
nicht hören können. Und insofern ist das schön, dass das alles wieder auch eine gewisse Renaissance erlebt hat.
Und es gibt viele Leute, die sagen, dass es für Musiksammler nie eine bessere Zeit als heute gab. Man hat nie so viel, so guten Zugang gehabt zu so viel Sachen.
Mhm.
Und das ist sicherlich bei euren Sammelgebieten vielleicht ähnlich. Internet hat natürlich, das eBay, das macht auch Probleme. Aber man hat eben auch einen Zugang zu Sachen, die man sonst niemals kriegen würde.
Vor allem, du kannst durch Google unheimlich viel finden und entdecken.
Ja, genau.
Also und ich google auch vieles und da kannst du also Sachen herausbekommen, die hättest du ohne Google eigentlich nie entdeckt.
Also es erweitert ja eben auch die Bandbreite. Ne?
Absolut.
Und,
absolut.
Es gibt ja,
aber es ist ganz interessant, gerade mein Sohn, der ist jetzt 24 und der hat so mit Platten eigentlich überhaupt keinen Draht zu gehabt früher. Der steht total drauf, ne? Der kauft sich jetzt auch, der ist auch so Rock, Hardrock-Fan und sowas. Und der hält schon die Augen offen überall, wo es denn mal denn auch Vinyl gibt und so.
Ja.
Wie gesagt, von mir hat er das nicht. Und,
klar, das ist eine richtige Renaissance.
Ja.
Gen Z hat Bock auf Vinyl.
Ja, und der steht da total drauf.
Ja.
Ne? Der geht total ab, liebt diesen Sound und er sagt, das gibt sich besser was
ab. Auch diese Atmosphäre, die Platte aus der Hülle zu nehmen,
aufzulegen,
der das Ton erhebt sich und setzt auf.
Das ist ein Ritual.
Absolut.
Ja. Genau. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wenn du Sachen besitzt, bist du viel eher bereit, dich darauf einzulassen. Wenn du dir eine Platte kaufst, du bist viel mehr bereit, dir die Platte ganz durchzuhören. Wenn du Spotify nutzt, skippst du, wenn ein Lied nicht nach 10 Sekunden irgendwie das ist, was du willst, skippst du sofort weiter. Bei Filmen ist es ähnlich. Wir hatten, Marek, neulich drüber gesprochen. Die meiste Zeit wird Netflix dazu benutzt, Filme weiter zu skippen.
Ja, das stimmt.
Man guckt 5 Minuten, 10 Minuten, hat keinen Bock mehr drauf. Und wenn du Sachen physisch besitzt, lässt du dich drauf ein. Du bist bereit, das Ding von vorne bis hinten zu gucken. Und das machst du, selbst wenn es dir am Anfang nicht so gefällt, vielleicht, bei Musik ja auch. Und bei diesen Streaming-Diensten bist du sofort weg.
Es gibt gerade eine aktuelle Studie, dass jeder im Durchschnitt 100 Stunden im Jahr scrollt.
Ja.
Und das ist nur der Durchschnitt. Ja. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch daran erinnert, früher ist man in die Videothek gegangen, kurz die 2, 3 Filme und zack, boom, bonjour.
Und Spotify,
und die hast du durchgeguckt.
Genauso. Die hast du auch geguckt.
Genau.
Spotify ist das genauso. Da werden, glaube ich, bestimmt 90% der Songs werden einfach nur ein paar Sekunden angespielt und weitergeskippt.
Ja. Und das macht das auch alles ein bisschen kaputt so, ne?
Ich
finde, wenn man wirklich auch
die
Künstler auch dafür bekommen im Endeffekt nur, ein Bruchteil von dem, da verdienen sich ganz andere dumm und dusselig. Das geht so viel verloren, ne? Also die wollen
weil
ja
man
auch
sich nicht mehr mit beschäftigt.
Ja,
man,
weil
man
die Künstler wollen auch was
man nimmt sich die Zeit nicht mehr.
Ne? Ja. Das ist Dosenmusik einfach nur.
Du kannst mal erzählen, was Matt Damon gerade unlängst zum Besten gegeben hat. Da ging es doch um die neue Netflix-Produktion.
Ja, Matt Damon und Ben Affleck haben halt gesagt, dass sie von Netflix die Vorgabe bekommen haben, Handlung zu wiederholen, zu erklären, weil Leute parallel eben auf dem Handy rumdaddeln. Das heißt, Netflix möchte, dass die Leute, obwohl sie unaufmerksam sind, nicht die Handlung verpassen. Deswegen werden Sachen einfach, es gibt ja diesen Spruch, Show, don't tell. Mhm. Das ist genau umgekehrt, tell, don't show. Das wird einfach immer wiederholt. Und damit bloß keiner sozusagen die Faden Handlung
verliert.
Während er 10 Instagram-Posts gemacht hat während des Films. Also das ist natürlich eine Unart.
Ja.
Und das sind so Sachen, das macht man auch nicht, wenn man zum Beispiel eine Blu-ray reinlegt.
Dann konsumierst
du bewusst.
Ein weiterer Aspekt ist, ich finde ein super Beispiel, ist French Connection. Falls ihr euch erinnert, das ist der mit Gene Hackman und Roy Scheider. Und da wird, die Sprache ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ich finde das grundsätzlich schwierig, wenn so in einem Zeitdokument, einem Spiegel seiner Zeit, dann nachträglich was verändert wird und eine neue Synchro drüber gelegt wird. Mhm.
Und da finde ich auch, das sollte so nicht sein. Und wenn ich die eben schön im Regal stehen habe, dann weiß ich auch, die bleibt auch so, wie sie gehört, wie sich das der Regisseur damals mal überlegt hat.
Da war das Problem ja, dass die Sprache durchaus noch zeitgemäß ist, aber die wurde da eben auch, es wurde schonungslos dargestellt, wie Polizisten rassistische Bemerkungen benutzen. Und dann hat irgendein Streaming-Anbieter, ich weiß nicht welcher es war, entschieden, das dürfte man jetzt nicht mehr abbilden. Es hat sich ja aber, es war ja, trotzdem gibt es ja diese Sprache.
Ja.
Und die haben es einfach zensiert.
Ja.
Obwohl es eigentlich ein Abbild ist von einer Polizeisprache, die es nun mal gab.
Ja,
natürlich, damals war es da so.
Es wurde damals einfach so geredet und es wird ja auch heute noch so geredet. Und diese Zensur ist ja auch das, was zum Beispiel Blu-ray-Sammler oder Filmsammler auch unter anderem, das war ja immer früher der heilige Gral, ne, unzensierte Sachen zu kriegen. Gerade bei Horrorfilmen, wo ja in Deutschland geschnitten wurde, bis der Arzt kommt, da war es ja immer das allertollste ungeschnittene Fassung.
Hm.
Und das ist bei uns bis heute so, geschnittene
Fassung. Da geht es ums Prinzip.
Da geht es ums Prinzip. Ja, man wollte auch das Ganze, den ganzen Film sehen.
Ja, so wie der Regisseur das wollte einfach. Ne? Nicht,
ja, genau.
Dass einer sagte denn in der Zensur, so das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. Hat ja auch viele Filme kaputt gemacht dadurch auch. Ne?
Super viele. Also es ist ein Wahnsinn, was früher geschnippelt wurde.
Ja. Und interessant ist ja auch, wenn du dann siehst heute über den Film, das finde ich immer auch merkwürdig, wenn du denn heute schon vorab gewarnt wirst, oben
links. Die Triggerwarnung. Ja,
was da steht, du guckst einen Horrorfilm, Achtung, kann gruselig sein und so. Da denke ich auch, toll, das hätte ich mir aber schon keine
Horror. Das soll schon dann, im Originalzustand, in der Originalfassung bleiben.
Ja. Und wenn dann, ihr kennt vielleicht ja noch Zombie 1, der hieß früher Zombies im Kaufhaus, im Volksmund. Ja. Da gab es ja den Romero-Cut, der war wesentlich länger, viel mehr Dialoge und dann den Argento-Cut. Da war das alles rausgeschnitten, da legte mehr Wert auf Action. Das kann man machen, weil das ist dann fair, du kannst dir beides angucken.
Ja, das stimmt.
Weißt du, das ist dann frei nach Gusto. Ich glaube, wir mögen jeweils auch den anderen. Also da sehr zielgruppenorientiert gibt es dann eine Fassung. Aber wie gesagt, da wird nicht einfach drin rumgefuhrwerkt. Das ist ein Konzept, was sich da überlegt wurde. Ne? Ja, wir waren sehr viel im Gestern. Durch den digitalen Wandel und dass vieles in den virtuellen Bereich shiftet. Wie meint ihr, verhält sich das Sammeln in Zukunft? Weil ich glaube jetzt nicht, dass Sammeln weniger wird. Das Bedürfnis ist trotzdem da. Wie denkt ihr, wird das so sein, wenn die Erfahrung und das, womit man sich umgibt, Streamingdienste sind?
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall weniger. Also vielleicht für andere Sachen, die man sammelt dann, aber es hängt ja auch viel ab davon, dass kein Platz mehr da ist, großartig. Mhm. Ne? Also man hat ja auch nicht mehr die großen Wohnungen, sage ich mal, wo man seinen Einraum für seine Modelleisenbahn oder für die Autosammlung hat, sondern da muss natürlich geguckt werden, wo der Platz bleibt. Mhm. Und die Berührung fehlt halt auch. Ne? Die jungen Leute heute, die ältere Generation, die sterben halt alle weg, muss man sagen. Ne? Opas. Papas und die jungen Leute haben da nicht so die Berührung mit einfach. So wie
das viel. Ändert sich aber zum Teil auch wieder, weil also gerade Gen Z jetzt wieder, da gibt es jetzt halt einen Trend, dass die wieder haptische Sachen haben wollen. Die wollen wieder Sachen haben, die real sind sozusagen und nicht digital, weil dieses digital flüchtig belanglose, das ist eben nichts. So und es wird spannend sein, wie sich jetzt so die jüngeren Generationen entwickeln, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das in Teilen auch wieder zurückkommt, so als Gegenreaktion.
Ich denke mir aber auch, das hängt davon ab, wie die Eltern damit umgehen, wie das Kind groß wird, ne? Ob das jetzt am Computer groß wird oder ob Papa sich mit dem Kind oder Mama beschäftigt, auch bastelt und so weiter.
Was man den Kindern anbietet.
Ne? Was man denen anbietet. Ja. Und wenn die älter sind, dann haben die nichts, woran sie sich erinnern als Kind, außer vielleicht ein virtuelles Spiel oder sowas.
Mhm. Ja, das ist es.
Das ist es, Handwerkliche. Wenn das zurückkommt, wäre toll, wäre super, ne? Welche Richtung auch immer. Ich glaube, das hängt ja davon ab, wie du groß wirst als Kind.
Ja, dann, ne? Das glaube ich auch.
Und man darf ja auch nicht vergessen, also auch durch Influencer-Trends wie Labubu, heute sind modische Accessoires, dass man vielleicht dann Handtaschen sammelt oder Caps oder irgend sowas. Du hattest das vorhin nämlich angesprochen, auch dieser ganze Manga-Anime-Bereich. Hm. Actionfiguren, Matthias, du hast gesagt. Ich glaube auch so, wenn man sich im Kino umguckt, K-Pop Demon Hunters auf Netflix war der Burner in diesem Jahr. Demon Slayer Platz 7 oder so in den Kinocharts gewesen, hat 730 Millionen umgesetzt. Wenn die davon schöne Actionfiguren machen, ich glaube, die Zielgruppe, die darauf denn Lust hat, ist auch da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade in dem Bereich auch noch viel möglich ist. Das fällt euch sonst noch was ein?
Ich glaube auch, dass immer, es ist ja immer die Frage, welchen Bezug habe ich dazu? Also wo bin ich als Kind herangeführt worden? Durch meine Eltern, durch meine Großeltern? Und wo liegt der Bezug? Ist er jetzt zur Eisenbahn, ist er zu Comicfiguren, zu Filmen, zu Musik, zu Autos vielleicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass manches so ein Sammelthema bleibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich manche Sammelgebiete komplett verschieben werden.
Ja, oder verabschieden.
Oder auch verabschieden, komplett verabschieden vielleicht. Wie zum Beispiel auch die.
Viele kommen zurück.
Ja, vieles kommt zurück. Was sich momentan seit einigen Jahren jetzt ganz stark verabschiedet, ist das Thema Blechspielzeug. Ja. Das ist ganz stark vom Preis her gefallen, also auf Mangel, also aufgrund von Mangel der Sammler und der
Nachfrage.
Und auch wenn man jetzt mal beobachtet, was sich da in Houten tut, Marek, du hattest das vorhin auch angesprochen, die große Börse in Holland, die mehrfach im Jahr stattfindet, da sind also viele Sammler in meinem Alter, also Anfang 60, Mitte 60, und aber auch Jüngere, ich sehe da durchaus auch 20, 25, 30-Jährige, die also teilweise auch auf diese alten Sachen schauen. Also es wird immer eine gewisse Klientel geben, die auch an diesen alten Sachen festhält, weil sie es eben kennen oder weil sie es einfach schön finden, weil sie alte Filme lieben und weil sie vielleicht sehen, in diesen alten Filmen fährt das und das Auto oder es ist das und das Filmfahrzeug da und das möchte ich gerne haben. Und das gab es eben damals von Corgitors oder von Dinkitors oder einem anderen Hersteller. Und solche Sachen, also ich denke mal, es wird sich noch mehr spezifizieren, das Ganze in den einzelnen Sammelgebieten.
Ich glaube, also ein Kollege von mir, der hat Plattensammlung von seinem Vater geschenkt bekommen und ist richtig angefixt. Und der hat sich jetzt auch für seine Platten so diese Leisten geholt, die man an die Wand macht. Der hat dann wie so eine Galerie, der stellt sich dann irgendwie seine Platten an die Wand, also wie so, wie Bilder, ne? Wie Gemälde sozusagen.
Schön.
Ja. Und das finde ich echt spannend und er findet das total cool und baut sich dann immer so seine kleine Plattengalerie auf. Und das habe ich schon ein paar Mal gehört und gesehen auch, dass jüngere Leute eben Vinyl zum Beispiel auch als Wohnaccessoire nutzen. Also das ist nicht nur als sozusagen Medium zum Musikhören, sondern für die ist das richtig wie ein Bild.
Ja,
ja.
Weil fantastische Covers manchmal, weil die Cover super sind und die können halt ständig dann wechseln und können sich ständig irgendwie eine neue Wand.
Kleine wechselnde Bilder ausstellen.
Das hast du bei den Streaming-Diensten halt nicht, ne?
Das geht gar nicht.
Nee. Ich fand das ganz spannend. Es war ja gerade die Spielzeugmesse in Nürnberg und Kiddals und Erwachsene machen jetzt schon über 30% des Umsatzes aus und es sind Brettspiele. Wir haben ja hier auch Atlantis, Hamburger Straße, einen tollen Spieleladen. Actionfiguren, das Thema hatten wir schon und du hattest angesprochen, Markus, Do-it-yourself-Produkte. Mhm. Also wo du basteln kannst, wo du das früher zum Thema auch, ne, Faller, Revell, schön, wo wir uns all
diese. Aber du gerade sagst, in Nürnberg jetzt gerade, wir sind ja auch jedes Jahr früher in Nürnberg gewesen.
Ja, und der Trend geht nach oben für Erwachsenenprodukte.
Aber tatsächlich bei der Modelleisenbahn, muss ich leider sagen, also da sind wirklich nur noch drei Anbieter, Hersteller, und das waren früher zwei Hallen gewesen. Ja. Und das waren alle Hersteller gewesen früher. Die gehen jetzt alle bis nach Dortmund rüber. Ne? Da ist auch eben Spielzeugmessen und sowas, Neuheiten vorstellen. Aber Nürnberg ist wirklich für unseren Bereich leider tot, muss man sagen.
Was übrigens auch ein Riesensammlermarkt früher war, Fantasy-Rollenspiele.
Ja.
Schwarze Auge, Dungeons & Dragons. Und da haben die Leute ja Geld ausgegeben. Also ich hatte einen Klassenkameraden, der hat später nach der Schule tatsächlich einen Game-Shop aufgemacht, also für Fantasy-Rollenspiele.
Ja,
da sind auch richtig Spieler bei ihm in den Laden gekommen und haben da gespielt, tatsächlich.
Ja.
Und
da
gab es
bastelt auch oder so.
Unendliche Möglichkeiten, Schwarze Auge. Es gab unendliche Möglichkeiten, auch da Sachen zusammenzusammeln. Ja. Also ich weiß nicht, wie sehr das heute noch verbreitet. Ich könnte mir vorstellen, vieles ist auch dann quasi Videospielbereich dann gelandet.
Ja, ich glaube, so diese Warcraft, war das Warcraft?
World of Warcraft. Warhammer. World of
War. Ist, da haben die sich früher
Warhammer?
Warhammer, genau.
Immer
genau.
Noch.
Da haben sich früher welche gesammelt, getroffen in einem Geschäft und haben wirklich zusammen gebastelt. Mhm. Da hatte ich tatsächlich auch Kunden gehabt, weil wir auch so Gebrauchtware haben, also Modellhäuser. Die haben die dann wirklich bearbeitet, wie nach so einem Krieg, sage ich mal. Ich meine, Hauptsache basteln, sage ich mal. Ne? Aber es war wirklich interessant, dass es da, das war jetzt vor zehn Jahre war das schon her jetzt.
Welches ist nochmal mit diesen Karten, was so mega, so
Fantasy. Magic.
Nee, nicht Magic.
Magic? Ich glaube aber, das ist generell, es trifft, glaube ich, auf alle Sammelgebiete zu. Die breite Masse wird beliebig und ich sag mal, der Tyrannosaurus Rex aus jedem Sammelgebiet, der ist auch heute noch teuer. Ich wette, es gibt Magic-Karten, die sind teuer, Züge, die sind teuer, Autos, die sind teuer, aber eben nicht mehr so die breite Masse. Dann gibt es viel, was einfach so wegsackt.
Ja,
ne?
Ja. Und viele, ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer Leute geben wird, die für sich, die sich selber als was Besonderes sehen. Und was Besonderes möchten und die vielleicht auch ein bisschen rausstechen möchten und dadurch eben sehr spezielle Hobbys dann haben. Mhm. Also die sehr, also gerade jetzt dieser Manga-Bereich, der heute ja schon fast nicht mehr exotisch ist. Früher war der sehr exotisch, heutzutage ist das ja ein Massenphänomen. Verkleiden sich ja in die Richtung. Also die tauchen ja richtig in diese Welt ein. Und ich glaube, das sind oft junge Leute, ne? Mhm. Also das ist. Das wird immer weitergehen in irgendeiner Form.
Ja, das denke ich auch.
Ich hatte noch einen super Satz. Ich muss den, glaube ich, ein bisschen paraphrasieren. Das ging eben darum, dass bei den Streamingdiensten die Qualität sinkt, die Preise steigen, trotz immer mehr Werbung. Und im gleichen Maße steigt heutzutage auch wieder die Piraterie. Und da hat wohl mal jemand gesagt, ich konnte nicht mehr verifizieren, wer das war. Wenn man etwas kauft und nicht besitzt, ist Kopieren auch kein Diebstahl. Okay, also ich möchte jetzt nicht zu Piraterie aufrufen, aber den Satz fand ich ganz toll.
Naja, oft Piraterie kommt ja auch eigentlich aus der Ecke, dass man Sachen sich sozusagen gezogen hat, die es sonst nicht gab. Das war bei Napster natürlich was anderes, aber früher waren ja Sachen auch nicht so zugänglich. So, und die musste man ja erstmal kriegen. Also jetzt irgendwie so seltene Sachen oder besondere Bootlegs oder so. Das ist auch Piraterie, wenn man das so sieht. Aber wir hatten neulich das Problem oder den Fall auf der Börse, dass ein Film, den es einfach nicht gibt, als Bootleg angeboten wird. Das ist eigentlich Piraterie, wenn man das so sieht. Aber es gibt es einfach nicht. Es gibt es nicht zu kaufen. Da gibt es keinen Schaden, weil es gibt es sowieso nicht. Und wenn es solche seltenen Sachen dann eben auf anderem Wege gibt, ich habe zum Beispiel auch Sachen mir auch aus dem Netz schon runtergeladen, die es einfach nicht zu kaufen gibt. Die würde ich gerne kaufen, aber die gibt es nicht.
Ja. Wie sagst du mal so schön, nehmt mein Geld.
Nehmt mein Geld und bietet es mir an, aber es ist eben dann auch für mich dann auch kein Diebstahl, wenn ich die Sachen gar nicht kaufen kann.
Und da muss ich, bevor wir jetzt langsam mal
Beschaffungsthema dann,
zum Ende kommen müssen, es gibt zum Beispiel, was den DVD-Markt angibt, super viele kleine Label, die da garantiert nicht mit reich werden, die sich auf die Fahnen geschrieben haben. Filme, die es vorher auch so nicht gab, vielleicht mal irgendwie auf VHS oder irgendwelche Genreperlen, die sozusagen wieder verfügbar zu machen. Das sind dann Mini auf 500 Stück, 1000 Stück. Es gibt deutsche Vita, die haben alte deutsche Genrefilme. Es gibt Filmart, die haben die italienischen Polizeifilme und Giallos aus der Zeit, Cinestrange, Cineploid. Du hast dann tolle Booklets, du hast Informationen dazu. Da steckt auch ganz viel Liebe drin. Mhm. Und ein Stück Kleinkunst zu holen, auch wie ihr das bei den Platten gesagt habt, das war immer ein tolles Artwork, das waren besondere Künstler. Da kann ich wirklich auch nur eine Lanze für brechen, dass man für die Dinge, die man wirklich brennt, dann sich vielleicht auch wieder hinstellen sollte.
Und die Reissue-Labels, die es halt gibt, haben oft sogar höhere Absatzzahlen als Sachen, Labels, die neue Sachen verkaufen. Das ist tatsächlich natürlich nicht, wenn es jetzt um Taylor Swift etc. geht, aber diese Reissue-Labels sind zum Teil recht erfolgreich, weil sie eben genau in so eine Lücke treffen. Mhm. Die haben natürlich, es gibt einen Bedarf, der ist vielleicht jetzt nicht riesig, aber er ist da und der wird bedient. Und das kann man eigentlich nur unterstützen.
Absolut. Ja, ich hoffe, wir konnten einen kleinen Bogen spannen, denn über dieses spannende Thema könnten wir wahrscheinlich noch den ganzen Abend weiterreden oder auch über viele Aspekte, die wir jetzt schon hatten. Es gibt bestimmt die Menschen, für die Sammeln nur Verschwendung von Platz, Zeit und Ressourcen ist. Es kann aber auch eine Oase für die Sinne, ein Rückzugsort in eine Welt sein, in der man schwelgen und sich wohlfühlen kann. Vielleicht ist es genau diese Gleichzeitigkeit, dass man oldschool auf Film mit einer ganz neuen Leica fotografieren kann, dass man trotz 4K in dem Programmkino seiner Wahl Filme auf 35mm schaut und trotz Spotify zu Hause eine Platte auflegt und sich die Zeit nimmt, diese bewusst zu hören. Zwischen Fortschritt und Peak-Qualität zu absoluter Entschleunigung und Liebhaberei, wo der Weg mehr zählt als nur das Ergebnis. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen, bei Stefan Kühne, Matthias Pehl und Markus Goth von der Modellbahnkiste. Mein Name ist Marek Stokic, Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.